Ja, ihr Lieben, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch ganz kurz ein Gebet sprechen. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Ostersonntag, der so den Höhepunkt unseres christlichen Lebens darstellt. Und wir danken dir, Herr, dass wir in aller Freiheit zusammenkommen dürfen, dass wir Ostern wieder feiern dürfen, auch wirklich mal ohne gesetzliche Auflagen. Und ich merke an meiner persönlichen Fröhlichkeit, wie gut das tut, hier zusammenzukommen. Herr, danke für alle Impulse, die wir heute schon mitnehmen dürften, auch von dir in Liedern, in Gebeten, in den Bibelworten auch. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns jetzt auch berührst durch dein Wort, dass es Eingang findet in unsere Herzen und uns Mut macht für den Alltag. Amen. Ja, wir sind ja so ganz unterschiedliche Typen. Ich finde, man merkt das schon beim Singen auch. Die einen gehen so mit, die anderen sind so ein bisschen eher zurückhaltend. Aber ich glaube, das gilt auch so für das Leben. Und jetzt könnte man natürlich ganzes buntes Portfolio ausblättern an verschiedenen Charakteren und Typen. Aber ich habe es jetzt mal zurückgestuft auf zwei Typen. Und meine Frage ist, wo du dich eher einsortieren kannst. Bist du eher so ein kritischer Typ, jemand, dem man nicht gut Sachen verkaufen kann? Oder bist du eher ein Typ, der recht vertrauensselig, offen ist und gutgläubig ist? Gibt es ja so beides, ne? Ich glaube, ich würde mich eher dem ersten Typ zuordnen. Ich bin eher so jemand, der erstmal so ein bisschen zurückhaltend und kritisch ist. Aber das ist sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall leben wir in einer Zeit, die ihre Umwelt durchaus sehr kritisch wahrnimmt. Und diese kritische Sichtweise, und das merken wir, wenn wir durch alle Medien gucken, ist durchaus en vogue. Kritischer Journalismus begleitet uns. Wir sind es gewohnt, Nachrichten erstmal auf den Prüfstand zu stellen. Und gerade das Internet hat das extrem gefördert. Jeder von uns ist in der Lage, eine Nachricht zu überprüfen. Und man wird sofort Gegendarstellungen finden zu der einen Aussage. Und das ist auf der einen Seite gut. Man kann uns nicht mehr so gut irgendwas verkaufen. Auf der anderen Seite macht das das Leben auch schwieriger und komplizierter, weil es so schwer ist, eine Position in dieser Vielfalt der Meinungen zu finden. Dabei ist es aber so, dass dieses Thema Vertrauen, und da habe ich ganz viel von der Johanna gelernt, dieses Thema Vertrauen, die hat nämlich darüber eine Arbeit geschrieben, deswegen muss ich das sagen, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es ist letztlich unerlässlich, eine Vertrauensbereitschaft zu haben. Meistens gelten ja so vertrauensselige Leute eher so ein bisschen als ein bisschen minder bemittelt, ein bisschen naiv und realitätsfern. Aber wir alle kommen ohne ein Mindestmaß an Vertrauen überhaupt nicht durchs Leben. Wir sind ohne Vertrauensbereitschaft nicht in der Lage, unseren Alltag zu meistern. Denn an jedem kleinen Punkt müssen wir anderen Menschen vertrauen, um überhaupt unser Leben zu leben. Beispiel, ich stehe an der Bahnhaltestelle und da wird mein Vertrauen oft schon erschüttert und hat die kritische Seite in mir schon oft erschüttert. Stehe ich da und vertraue darauf, dass der Zug kommt. Die Bahn macht es mir da immer sehr schwierig, weil oft kommt er dann nicht oder zu spät und so weiter. Deswegen hat mich das schon eher in diese kritische Seite geschoben. Aber grundsätzlich kommt sie und da gibt es jemanden, der fährt diesen Zug und der bringt mich verlässlich von A nach B. Und da muss ich im Grunde schon vertrauensbereit sein, um in den Zug zu steigen. Aufzug. Ganz simple Dinge des Lebens. Dabei betrifft dieses Thema Vertrauen nicht nur diese zwischenmenschliche Ebene, die ich gerade angesprochen habe. Man spricht in der Soziologie vom interpersonellen Vertrauen. Johanna, berichtige mich bitte, wenn ich da irgendwas Falsches sage. Sondern man geht weiter und man spricht auch davon, dass aus diesem zwischenmenschlichen Vertrauen auch das Selbstvertrauen erwächst. Das heißt, es hat immer eine Wechselwirkung. Also ich brauche ein gesundes Selbstvertrauen, um aufrecht durch das Leben zu gehen. Und aus diesem gesunden Selbstvertrauen und aus guten Erfahrungen aus dem zwischenmenschlichen Vertrauen wächst letztlich auch ein Vertrauen in die Zukunft, ein Zukunftsvertrauen. Den Mann, den ich heute uns vorstellen will und der Grundlage der Predigt ist, ist jemand, dem hat es auf keinen Fall an Selbstvertrauen gemangelt. Aber er gehört ganz, ganz eindeutig zu den Menschen, die eine sehr kritische Lebensperspektive einnehmen und haben und tragen. Und damit ist er ein biblischer Mensch, aber auch ein sehr moderner Mensch. Der Mann, von dem ich spreche, heißt Thomas. Und dieser Thomas hat schon in der Bibel so einen Zusatznamen. Einmal heißt er Didymus, komischer griechischer Name, übersetzt Zwilling. Wobei die Bibel uns da im Argen lässt, warum der Zwilling heißt. Es gibt nämlich keinen zweiten davon, sondern es ist immer nur Thomas der Zwilling. Nummer zwei fehlt da irgendwie. Aber der hat noch einen anderen Beinamen. Es ist der Zweifler, Thomas, der Zweifler. Und von dem möchte ich heute vorlesen. Wir finden es im Anschluss zu dem Text, den Sabine schon gelesen hat. Es geht hier um eigentlich das Ostergeschehen. Jesus ist auferstanden und er begegnet seinen Jüngern. Und ich lese jetzt hier aus Johannes 20 die Verse 24 bis 29. Ich lese aus der Guten Nachricht im heutigen Deutsch. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer der 12 Jünger, nicht dabei gewesen. Später erzählten ihm die anderen, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, ich werde es so lange nicht glauben, bis ich die Spuren von den Nägeln an seinen Händen gesehen habe. Ich will erst mit meinen Fingern die Spuren von den Nägeln fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, ich bringe euch Frieden. Dann wandte er sich an Thomas, leg deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, bist du jetzt überzeugt, weil du mich gesehen hast? Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und mir trotzdem vertrauen. Bei Serien ist das immer so, dass es dann heißt, was bis hierhin geschah. Wir haben jetzt so einen Ausschnitt aus dieser Ostergeschichte. Und einen kleinen Auftakt haben wir schon bei Sabine gehört eben, die aus Johannes 20 gelesen hat. Und es ist hier im Jüngerkreis schon die zweite Begegnung. Das heißt, es hat vorher schon mal eine Begegnung gegeben. Da nimmt der Text auch Bezug zu. Und es ist so, dass die Jünger nach der Kreuzigung, nach dem Tod Jesu, einfach Schiss hatten. Die hatten die Hosen voll, weil sie Angst vor Verfolgung hatten. Die gehörten zu einer Gruppe, die jetzt nicht mehr cool war. Und sie standen politisch unter Druck. Und deswegen haben sie sich versteckt. Sie sind in ihr Haus gegangen, haben die Türen verriegelt, die Fenster verriegelt und haben sich aus Angst versteckt. Und in diese Situation der Angst tritt Jesus zu seinen Jüngern und spricht ihnen seinen Frieden zu. Und dabei bezeugt er sich als der auferstandene Herr. Jesus lebt, doch Thomas, der nicht dabei war, kann und will das auch gar nicht glauben. Und so kommt es zu dieser zweiten Begegnung der Jünger mit ihrem auferstandenen Herrn, diesmal mit Thomas, dem gewährt wird, wirklich seine Zweifel vom Tisch zu wischen. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist, so habe ich ja angefangen. Und ich wäre, glaube ich, auch so ein bisschen der Typ Thomas. Das heißt, ich hege eine gewisse Sympathie für diesen Zweifler. Ich habe gerade schon gesagt, dass er eigentlich ein ganz und gar moderner Mensch ist. Er würde also gut in unsere Zeit passen als Mensch, der sehr kritisch mit seiner Umwelt umgeht. Thomas glaubt nicht einfach nur so, er muss sehen, er muss fühlen und selbst erleben, bevor es bei ihm Klick macht und er Vertrauen investieren kann. Das können wir gut stehen lassen, können sagen, okay, es gibt die Typen oder die Typen. Beim Thomas aber gibt es ein ganz großes Fragezeichen, ein ganz großes Aber, denn da war schon mal was. Da war nämlich die Geschichte mit dem Lazarus, die Thomas erlebt hat. Und diese Geschichte mit dem Lazarus, die können wir auch im Johannesevangelium nachlesen. Und ich springe jetzt so ein bisschen zurück zu der Zeit, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, Johannes 11. Und jetzt springe ich so ein bisschen durch dieses 11. Kapitel, weil das sonst zu lang wird, und lese hier ab Vers 17 und hüpfe dann so ein bisschen dadurch. Lazarus, die Geschichte kennen viele von uns schon, ein guter, enger Freund von Jesus, und dieser ist gestorben. Und er hat zwei Schwestern, Martha und Maria, die kennen wir auch aus biblischen Geschichten, enge Freundinnen von Jesus, die haben sich wirklich richtig lieb gehabt. Und dieser Lazarus ist gestorben und man ruft jetzt nach Jesus, weil sein bester, sein guter Freund gestorben ist. Und er kommt nun zu Martha und Maria und zu dieser großen Trauergemeinde, die völlig durch sind. Jetzt geht's los, Vers 17. Als Jesus nach Bethanien kam, das ist der Ort, wo der gelebt hat, dieser Lazarus, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus Judäa hatten Martha und Maria aufgesucht, um die beiden zu trösten. Jetzt hüpfe ich ein bisschen. Jesus sagte zu ihr, also zur Martha oder Maria, einer der beiden Schwestern, sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Sie antwortete: Ja. Und ich springe ein bisschen weiter, Vers 39. Und Jesus fängt nun an zu agieren. Sie gehen vor das Grab und das ist so ein richtiges antikes Grab, wie es damals in Israel üblich war und wie wir das auch aus der Ostergeschichte von Jesus kennen. Es ist ein Felsengrab, wo ein großer Stein vorgerollt ist. Das heißt, das Ding ist dicht. Das ist dieser Stein, der dann in der Ostergeschichte bei Jesus auch weggerollt wird. Und Jesus sagt: Nehmt den Stein weg, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein: Herr, es riecht doch schon. Das ist Verwesung. Also ich will uns jetzt nicht den Appetit verderben, aber die Leute wussten, wie tot riecht und wie tot sich anfühlt. Er liegt doch schon seit 4 Tagen im Grab. Jesus sagte zu ihr: Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Vertrauen hast. Sie nahm den Stein weg, Jesus blickte zum Himmel auf und sagte: Ich danke dir, Vater, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Leute hier spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er laut: Lazarus, komm heraus! Der Tote kam heraus. Seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte: Nehmt ihn das ab, damit er weggehen kann. Hier wird berichtet von Martha und Maria, die dieses Wunder erlebt haben. Aber das Spannende ist, dass auch alle Jünger dabei waren und auch Thomas, der Zweifler. Das heißt, diese Ostergeschehen, diese Auferstehung verlangt von dem Thomas keinen Glauben, so wie wir das vielleicht hätten, an irgendwas Außergewöhnliches, Übernatürliches, was es ist. Das ist total Wahnsinn, ja, woran wir glauben. Sondern er glaubt für seinen Herrn daran, dass das bei seinem Herrn passiert, was er schon mal als Wunder erlebt hat. Das heißt, er hat eine gute Grundlage, Vertrauensgrundlage, warum er seinen Jüngerkollegen hier trauen könnte. Und trotzdem mangelt es diesem Thomas an diesem Vertrauen. Die Bibel verwendet für den Glauben oft den Begriff des Vertrauens. Vertrauen prägt ganz grundlegend die Wahrnehmung meiner Umwelt und damit meine Erwartungshaltung an mein Umfeld. Und die ist bei Thomas ganz gering. Trotzdem schenkt Jesus Thomas die Chance einer Begegnung und holt ihn damit ganz persönlich ab. Jesus nimmt Thomas so an, wie er ist und nicht so, wie er vielleicht sein sollte. Thomas, der hier immer so herausragend als der Zweifler genannt wird und die Jünger sind so die, die glauben, ist eigentlich in einem sehr guten Umfeld, in guter Gesellschaft. Eigentlich ist der gesamte Jüngerkreis ein Kreis der Zweifler und der Ungläubigen. Und das finde ich total spannend. Den Fokus verlieren wir oft, wenn wir uns nur auf diesen Thomas konzentrieren. Keiner der übrigen Jünger glaubt, bevor sie den Auferstandenen nicht selbst gesehen haben. Sie halten Marias Zeugnis für leeres Geschwätz. Auch den Bericht der beiden Emmaus-Jünger, das sind immer wieder Situationen, wo Menschen aus dem engen Umkreis Jesu als Auferstandenen erlebt und begegnet sind und sie das immer ihren Kollegen, ihren Freunden gesagt haben. Auch dem Bericht der beiden Emmaus-Jünger vertrauen sie nicht. Erst als Jesus sich ihnen persönlich zeigt, glauben sie schließlich. Jesus reagiert auf Thomas' Zweifel völlig unerwartet. Er hält ihm weder eine Moralpredigt noch verurteilt er ihn. Er zeigt Thomas seine Hände und lässt ihn die Wunden seiner Seite fühlen. Dadurch kann Thomas ganz buchstäblich begreifen, und das ist so dieser Begriff, den wir auch haben, wenn ich was geschnallt habe, was verstanden habe, dann heißt es, ich habe es begriffen. Aber begreifen vom Wort hat was mit Tastsinn zu tun, was wirklich fühlen, was ganz umfassend verstehen, nicht nur kognitiv, nicht nur intellektuell. Dadurch kann Thomas also ganz buchstäblich begreifen, wer vor ihm steht, sein ganz persönlicher Herr, sein Gott. Thomas erkennt Jesus nicht nur als den erwarteten Messias, sondern als seinen persönlichen Retter. Und jetzt kommt noch ein Aber bei diesem Thomas. Noch ein Aber, noch ein Fragezeichen. Dieses Bekenntnis, dieser Glaube trägt nicht. Die Jünger bleiben in ihrer Angst gefangen. Unser Glauben geschieht bis heute eigentlich immer in einem extremen Spannungsfeld. In diesem Spannungsfeld zwischen Zweifel und Vertrauen. Und ich glaube auch persönlich, zumindest für mich, dass dieses Spannungsfeld sich niemals auflösen wird, bis wir vielleicht selber in der Situation sind, unserem Herrn zu begegnen. Forscher, Soziologen sagen, mein Potenzial an Vertrauensfähigkeit bestimmt die Sicht, mit der ich die Welt wahrnehme und beeinflusst meine Erwartungshaltung. Und dabei beruht Vertrauen immer auf Erfahrungen und wächst in verlässlichen Beziehungen. Auf dieser Basis entsteht ein gesundes Selbstvertrauen, aus dem das Vertrauen in die Zukunft resultiert. Zukunftsvertrauen schützt vor Hoffnungslosigkeit und schenkt Zuversicht für diese Zukunft. Das Verhalten der Jünger und hier besonders Thomas, den wir so ein bisschen fokussieren heute Morgen, zeigt, wie stark sie unter dem Trauma von Jesu Tod gelitten haben. Sie haben ihr Selbstvertrauen und das Vertrauen in ihre persönliche Zukunft verloren. Es bleiben Misstrauen, und das schildert die Bibel durchweg, Angst, Orientierungslosigkeit und eben keine Zukunftsperspektive. Und das ist spannend, ist mir jetzt dieses Jahr nochmal ganz neu und vielleicht das erste Mal so richtig aufgefallen. Auch nach dieser zweiten Offenbarung und den beiden Zeugnissen, die vorher gelaufen sind, ändert sich diese Haltung nicht bei diesen Jüngern. Es gibt so einen Punkt, der für den Petrus steht, der sagt, nach all dem, was passiert ist, sie sind Jesus begegnet, er ist wie ein Wunder in diesen Raum der Angst getreten, durch die verschlossenen Türen, sagt er am Ende als sein Fazit, ich gehe fischen. Ne? Ja, ist ja normal, müssen auch was essen und so weiter. Aber der Hintergrund ist der, dass diese Jünger, also viele, die meisten von denen sind Fischer. Das heißt, nichts anderes, wenn er sagt, ich gehe fischen, als Fazit, ich gehe zurück in mein altes Leben. Und damit bedeutet das gleichzeitig, diese Nachfolge Jesu, all das, was sie erlebt haben, inklusive der sensationellen Lazarus-Story, wird zu einer Episode, eine Phase im Leben der Jünger. Und es braucht dann tatsächlich eine dritte Offenbarung. Und das finde ich extrem spannend und deswegen habe ich das auch mitgebracht. Diese dritte Offenbarung ist eigentlich diejenige, die am wenigsten spektakulär ist, weil sie völlig eingebettet ist in dieses Ich gehe fischen, in diesen schnöden Alltag, in den diese Jünger zurückgehen. Erst im alltäglichen Umfeld des alten Lebens sind die Jünger bereit für die vertrauensvolle Nachfolge. Wenn ich das so lese, dann bin ich ein bisschen neidisch und denke, wow, wäre das nicht cool, mal so ein richtig krasses Wunder zu erleben. Wäre das nicht cool? Und ich glaube, es sind die wenigsten von uns, die davon berichten können. Und ich glaube, es sind auch nur ganz wenige Christen und Menschen, die sowas erleben, sowas Krasses. Ich muss gestehen, bei mir fehlt das. Dem Auferstandenen von Angesicht zu begegnen, das wäre toll. Aber wir müssen damit Vorlieb nehmen, dass wir vom Zeugnis der Bibel oder vom Zeugnis von anderen Menschen unseren Glauben nähren. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, zu vertrauen. Ich glaube, das geht uns fast allen so. Und ich muss dazu sagen, dass mich das auch ein bisschen tröstet. Mich tröstet es, dass diese krassen Wunder, die die Jünger erlebt haben und die Bibel uns auch berichtet, letztlich nicht dazu geführt haben, dass die Jünger wirklich umgekehrt sind, dass sie wirklich das gemacht haben, was Jesus sich von ihnen gewünscht hat. Diese Wahnsinnswunder hatten nicht die Kraft, die Jünger zur Umkehr zu bewegen. Die Kraft zur Veränderung hängt, und das ist Inhalt dieser letzten Begegnung, hängt letztlich an einer einzigen Frage. Und die Frage finde ich extrem spannend. Jesus fragt seinen Jünger, Petrus und die anderen, liebst du mich? Liebst du mich? Ich lese Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Und das ist diese Geschichte der letzten Begegnung sozusagen. Die Jünger sind fischen gegangen, haben nichts gefangen. Wir kennen die Geschichte, kommen am Morgen wieder ans Ufer. Man fängt nachts Fische, nicht am Tag. Jesus steht am Ufer, sie erkennen ihn erstmal nicht, weil was nicht sein kann, ist auch nicht, ne? Ist auch klar. Und er schickt sie nochmal raus und sie fangen ganz viele Fische und dann essen sie zusammen. Auch ganz profan. Brutzeln ein paar Fische auf dem Grill und so weiter. Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Jesus sagte zu ihm, führe meine Schafe. Ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. Das finde ich unglaublich krass, dass letztlich diese ganzen Wahnsinnswunder, wo wir immer so gucken, oh, das wäre cool, dass die letztlich nicht die Kraft haben zur Umkehr, sondern es hängt letztlich an dieser sehr persönlichen, intimen Frage, liebst du mich? Egal, was ich für ein Typ bin, eher vertrauensselig oder eher kritisch, Jesus kennt mich. Und das können wir aus dieser Geschichte mit dem Thomas auch mitnehmen heute und lernen. Jesus kennt mich und weiß, was ich brauche, um vertrauen zu können. Jesus liebt mich mit meiner ganzen, oft sehr verqueren und komplexen und komplizierten und widersprüchlichen Persönlichkeit. Ich muss mich nicht verstellen, um ihm nachzufolgen. Wenn ich dem auferstandenen Herrn begegne, wird diese Begegnung unverwechselbar sein. Da gibt es keinen Zweifel. Und was wird das mit mir machen? Dieser Herr wird mir Frieden schenken. Etwas, was wir so dringend nötig haben in unseren Herzen und in dieser Welt. Er wird mir den Mut geben, zu vertrauen und sogar zu lieben. Und er wird mir Zuversicht schenken, die über den Tod hinausweist. Christen leben dann nicht mehr von der Angst vorm Tod, sondern sie leben von der Hoffnung auf die Auferstehung. Amen.